Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Lina Maria Pietras. Wir sprechen unter anderem darüber, wie ihr Buch Herzauge entstanden ist, wie man mit Blindspot Coaching ein entspannteres Leben führt und darüber, warum Lina einmal vor der UN sprechen möchte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo, liebe Lina.
Hallo, liebe Sandra. Wie geht es dir?
Wunderbar. Und dir?
Auch gut, auch gut.
Also erstmal herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Du, wir starten, wie wir mit allen starten. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
Erstmal freue ich mich, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total, beim Disrupting Minds Podcast dabei zu sein. Ich bin Lina Maria Pietras. Ich bin Gründerin von Purpose Hub, was mein Business rund um das Thema Coaching ist. Ich habe die Blindspot-Coaching-Methode entwickelt. Ich arbeite als Inclusion Strategist. Auch ein großer Begriff, können wir vielleicht später nachher nochmal drauf eingehen. Ich laufe gerne Marathons, das haben wir ja beide gemeinsam.
Ja.
Und darüber hinaus bin ich Keynote-Speakerin und ganz frisch auch Autorin.
Mega, mega gut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein in unsere erste Kategorie.
Brennstoff.
Liebe Lina, was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
Sandra, so vieles, deswegen lass mich mal kurz nachdenken.
Sortier mal alphabetisch.
Um es einmal. Puh, alphabetisch, jetzt hast du noch eine Komplexitätskategorie dazugebracht. Ich fange mal mit dem an, was ganz aktuell oben auf meiner Liste gerade ist. Und das ist mein Buch Herzauge, warum wir uns nur in uns selber finden können, beziehungsweise warum du dich nur in dir selber finden kannst. Warum das gerade auf meiner Prioritätenliste ganz oben steht, ist, weil es am 16.04. das Licht der Welt erblickt. Und du kannst dir vorstellen, ich arbeite seit letztem Jahr daran, dass es jetzt auf die letzten Meter und hier die Verbindung zum Marathon, eine Realität, die du genauso gut kennst wie ich. Ich würde sagen, ich bin bei Kilometer 33 bis 35 auf meinem Buchmarathon. Das heißt, hier nochmal alle Kräfte zusammenholen und mit Haltung ins Ziel laufen. Das ist etwas, was mich auf jeden Fall auf eine sehr positive Art und Weise umtreibt.
Erzähl mal kurz, worum geht's in dem Buch? Herzauge?
Herzauge ist ein Buch, was viele autobiografische Anteile hat. Ich selber mit meiner Geschichte als Deutsch-Brasilianerin. Seit meinem 9. Lebensjahr bin ich ja fast blind. Das heißt, ich sehe die Welt wirklich fast mein ganzes Leben lang schon mit anderen Augen und mit meinem Herzen. Es geht darum, wie ich die Achterbahn des Lebens gefahren habe. Am Anfang war es ein bisschen holprig, danach wurde es entspannter. Ich bin durch viel Veränderung gegangen, durch viel Transformation, hatte selber zwei Burnouts, habe meine eigene Identität finden dürfen, gelernt, Grenzen zu setzen. Und ich denke, das sind alles Themen, die uns alle beschäftigen. Und ich durfte Anfang 40 werden, bis ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich genug Achterbahnerfahrung, sodass ich sagen kann, ich möchte darüber schreiben. Was mich mein ganzes Leben lang immer beeindruckt hat, ist die Gedanken und die Erfahrungen von anderen Menschen. Das heißt, ehrlicherweise bin ich nie alleine gefahren, sondern habe mich immer bedient an Gedanken, an Ansätzen von anderen. Und in Herzauge habe ich das zusammengebracht. Ich habe meine eigene Geschichte mitgebracht als Angebot, Menschen einzuladen, da einfach mal mit auf die Achterbahnfahrt zu gehen und gleichzeitig auch geteilt, was mir geholfen hat, welche Autoren mir geholfen haben, welche Ansätze aus dem Coaching, aus der Psychologie, aus den Neurowissenschaften, weil ich finde, unser Gehirn ist der Bereich, in dem wir am meisten unentdecktes Potenzial haben, würde ich sagen, desto mehr wir uns damit verstehen. Und mein ganzes Leben lang prägt mich schon der kleine Prinz. Und das erklärt auch den Namen des Buches, Herzauge.
Witzig, daran habe ich auch gedacht, als ich das gehört habe zum ersten Mal.
Genau, und als mit 9 Jahren festgestellt wurde, dass ich vermutlich irgendwann in meinem Leben erblinde. Heute sind es noch 4% Restsehfähigkeit. Man weiß aber nicht, ob ich morgen aufwache und blind bin. Also das ist auch eine Gewissheit, mit der ich lebe, dass ich die Ungewissheit habe. Mhm. Hat meine Mutter gesagt, dass ich nie vergessen soll, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat, dass man nur mit dem Herzen richtig sieht, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ganz lange in meinem Leben war mir das nicht bewusst, wie sehr mich das geprägt hat. Und vor allem in den letzten Jahren, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, wo ich Purpose Hub gegründet habe, die Blindspot-Coaching-Methode entwickelt habe, immer mehr auch in das Thema Mensch, so verrückt das auch klingt, weil wir sind ja irgendwie alle einer, auseinandergesetzt habe, ist mir bewusst geworden, dass wir manchmal blind für uns selber werden. Und das ist mal Herzauge in a nutshell. Es soll auch ganz viel zum Lachen anregen. Ich habe sehr authentisch auch geschrieben. Und wie gesagt, das sind Angebote. Wenn ich es in einem Satz zusammenfasse, ist es mein Buch, dein Coach. Es soll ein Buch sein, was dir nicht danach das Gefühl gibt, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt mit einem Therapeuten, mit einem Coach reden oder viel Geld ausgeben, sondern dir Handwerkszeug an die Hand geben, dass du sagst, ach cool, mit dieser Perspektive habe ich mich, mein Leben, meine Ziele noch gar nicht betrachtet. Mhm. Und das auf 200 Seiten. Das war die Herausforderung.
Oh ja, cool. Wie lange hat das gedauert?
Also wir haben angefangen zu schreiben und haben das Manuskript abgegeben, waren es 6 Monate.
Klingt aber flott, also.
Ja. Also es war, ich sag mal so, eins der Themen, die mich ja auch immer wieder umtreibt, ist zu sagen, nutze Technologie, Prozesse, Tools, so dass du, ganz pathetisch gesagt, die beste Version von dir selber sein kannst. Und für mich ist das Projektmanagement-Tools und ich plane so ziemlich alles in Projekten. Das hilft mir einfach voranzukommen und das haben wir bei dem Projekt auch gemacht. Und an dieser Stelle auch ganz ehrlich, ich habe mit einer ganz großartigen Ghostwriterin zusammengearbeitet, was den Prozess auf der einen Seite umfangreicher macht und auf der anderen Seite mir aber geholfen hat, nicht blind für meine eigene Geschichte zu werden. Das war ganz spannend und mit dem Rowohlt Verlag, wo das Buch erscheint, habe ich einen unglaublich coolen, erfahrenen Partner an der Seite gehabt. Das heißt, es war einfach ein Dreamteam.
Na, da freuen wir uns alle auf das Buch. Ich gratuliere jetzt schon mal zu der Entscheidung, eins zu schreiben. Und du hast gesagt, mit 9 hast du die Diagnose bekommen. Das heißt, du hast bis dahin noch halbwegs normal gesehen oder wie war das?
Das ist eine ganz spannende Frage, Sandra, denn das weiß ich gar nicht. Als ich 9 war, ist rausgekommen, dass ich noch 40% Sehkraft damals hatte. Wann es angefangen hat, wie es sich am Ende entwickelt hat, das weiß man nicht. Über die letzten 20 Jahre ist es stabil bei 4%. Auf der anderen Seite, ich mache so viel selbstständig, bin unabhängig und kann überhaupt gar nicht vergleichen, wie es ist, wenn jemand 100% sieht, außer wenn ich sage, ich kann kein Auto fahren.
Ja, okay. Kannst du das irgendwie erklären, wie viel du siehst, was du siehst überhaupt?
Ja, das kann ich. Und zwar, wenn du dir vorstellst, dass du, jetzt haben wir Gott sei Dank Frühjahr, aber ein paar Monate zurück, diese Übergangszeit von Herbst zu Winter, wo es draußen kälter ist als drinnen, wir ins Auto einsteigen und dann die Scheibe beschlägt. Genauso sehe ich die ganze Welt. Also mit den reinen Augen, und da wird es halt eben spannend, mit den reinen Augen sehe ich alles total verschwommen und wie ein Potpourri von bunten Farben. Mhm. So, jetzt kommt dazu, dass wir natürlich alle ein Gehirn haben, ich auch. Und ein Drittel unseres Gehirns ist unser visueller Kortex. Darum geht es zum Beispiel auch in Herzauge und deswegen fasziniert mich das Thema Neurowissenschaften so sehr. In diesem Teil unseres Gehirns kreieren wir unsere Realität. Du kreierst deine, ich kreiere meine und jeder andere Mensch, der uns jetzt gerade zuhört zum Beispiel, kreiert auch die eigene. Das heißt, da rufen wir ab, wie wir erwarten, dass die Realität ist. Also wir gucken nach links, erwarten, dass uns jemand anguckt oder wir gehen nach vorne und glauben, da ist eine Stufe. Und manchmal tritt man doch so ins Leere, weil entweder dann ist dort eine Stufe und man hat sie nicht erwartet oder die Stufe ist kürzer, als man sie erwartet hat. Das ist alles die Vorhersagen, die unser Gehirn trifft, also der visuelle Kortex. Und den habe ich nochmal ganz besonders entwickelt, gar nicht bewusst, sondern unbewusst, weil ich immer in der Welt der Sehenden aufgewachsen bin. Also ich bin sowohl meine gesamte Schulzeit als auch mein Studium, als ich an der WHU war, mein MBA gemacht habe, in meiner Zeit, wo ich in unterschiedlichen Unternehmen im Bereich Business Development und Corporate Strategy gearbeitet habe und auch jetzt in der Zeit, in der ich meine eigene Unternehmung habe, bin ich immer, ich nenne es jetzt mal, wettbewerbsfähig mit sehenden Menschen gewesen. Das heißt, und mein Gehirn hat sich darauf trainiert, dann zu erraten, wo das ist. Was allerdings zu so witzigen Momenten führt, wie dass ich auch mal mit einer fremden Person im Supermarkt oder an der Straße weitergehe, weil ich glaube, es ist die Person, mit der ich gerade unterwegs bin. Das kann mein Mann sein im Supermarkt. Das kann auch eine Veranstaltung, wenn ich beispielsweise für das Disrupting Minds als Keynote-Speakerin unterwegs bin, kann das mein Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin sein. Und dann gehe ich immer so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schritte neben ihm oder ihr her, sage dann was und wenn die Person mich dann irritiert guckt, sage ich, ach, Entschuldigung, ich dachte, sie wären jemand anderes. Dadurch habe ich aber ehrlicherweise schon auch echt coole Menschen kennengelernt.
Witzig, ich wollte gerade fragen, dadurch lernt man doch bestimmt Leute kennen, oder?
Ja, absolut. Also natürlich ist auch wichtig, heute sehe ich das als ja schon sportlich. Ich finde es cool, wenn ich mit dem ICE fahre, dann lerne ich immer auf dem Weg, bis ich meinen Platz gefunden habe, mindestens 2 bis 3 Leute kennen. Es sind immer so kleine Sozialstudien zwischen jemand springt auf und rennt nach vorne, um meinen Platz zu finden. Oder jemand beschreibt mir sehr visuell, wie ich den Platz finde, hin zu der Person, die sagt, okay, was brauchen Sie denn für Hilfe? Und ich bin jedes Mal mit einem tollen menschlichen Kontakt rausgegangen.
Super.
Ich fliege. Und das lernt man. Hat seine Zeit gebraucht.
Du läufst nicht mit einem Stock und irgendeinem Zeichen durch die Gegend, oder? Man sieht nicht sofort, dass du blind bist.
Genau, das kommt eben dazu. Also wir haben ja als Menschen, die blind oder stark sehbehindert sind, eben die 3 Möglichkeiten, einmal einen Blindenstock zu verwenden, einmal eine Blindenbinde oder so einen Anstecker zu verwenden oder einen Blindenhund zu haben. Und derzeit bediene ich mich der Augen aller Menschen um mich herum, denn ich kann für mich selber einschätzen, wo brauche ich Hilfe und wo habe ich mir meinen eigenen innovativen Weg geschaffen. Und da kommen wir zu dem zweiten Thema, was mich antreibt im Moment, ist das ganze Thema Technologie, AI, Digitalisierung. Und an einem Beispiel kann ich das ganz klar festmachen. Als ich 2007 meine Diplomarbeit geschrieben habe, beispielsweise, nur um es ganz greifbar zu machen, brauchte ich 7 Leute, die mir ihre Augen leihen. Also ich spreche immer von Augenleihen dann. Mit mir in die Bibliothek gehen, vorlesen, zusammenfassen. Diesen ganzen Prozess, den du drumherum hast. Mhm. 2016 habe ich während meines MBAs meine Masterarbeit geschrieben und konnte sie komplett alleine machen. 9 Jahre später, weil alles digitalisiert war. Ich konnte auf alle Bücher, Zeitschriften zugreifen. Ich hatte die Korrektur-Tools auf meinem Rechner. Da sprachen wir nur von Digitalisierung. Jetzt fast forward 2024 beziehungsweise 2023 habe ich das ganze Thema ChatGPT, künstliche Intelligenz, für mich als perfekten Inklusionsassistenten, nenne ich es immer ganz liebevoll, entdeckt. Und um da den Bogen zurückzuschlagen zu, dass ich kein Zeichen trage, die Welt heute macht es mir einfach leicht, dass ich meinen eigenen Weg finde, um mit den Tools, die mir zur Verfügung stellen, so unabhängig zu sein, wie ich möchte und Hilfe dann zu erfragen, wenn ich sie brauche. Mhm. Wenn du ein Zeichen verwendest, egal ob das jetzt bei mir ein Blindenstock oder eine Blindenbinde wäre, dann führt sie leider heute noch dazu, dass die Menschen ganz schnell aufgrund von Annahmen zu ihrem eigenen Verhalten springen. Das heißt, sie greifen mir zum Beispiel an den Arm und wollen mir damit über die Straße helfen. Mhm. Was das Schlimmste ist, was du machen kannst. Ja, das ist, weil sie dann mich aus dem eigenen Gleichgewicht bringen. Oder ich habe das selber in meiner Welt in Unternehmen, als ich noch angestellt war, erlebt, dass dann Annahmen darüber getroffen wurden, welche Aufgaben mir zugetraut werden konnten, welche Positionen, welche Projekte. Und das hat meistens nicht übereingestimmt mit den Sachen, die ich mir zugetraut habe. Das heißt, das war auch einer der Gründe, warum ich mich dann in dem Bereich Coaching noch spezialisiert habe und weiterentwickelt habe und auch in der International Coaching Federation, also dem internationalen Berufsverband, sehr aktiv unterwegs bin, weil ich gesagt habe, dieses Annahmentreffen und nicht miteinander reden, nicht in den Dialog treten, ist das, was im Moment zu den meisten Disruptionen in negativer Form in Unternehmen führt. Also nicht die positiven Disrupting Minds, die ihr auf die Bühnen bringt, sondern dass wir annehmen, wie der eine oder die andere die Realität braucht, ohne miteinander zu sprechen. Und das können wir absolut verbessern. Und ich glaube eben, dass wir mit den Technologien und hier im Besonderen mit der künstlichen Intelligenz, ob du jetzt anfängst im Kleinen mit ChatGPT oder eben mit allem, was wir entwickeln können, und da arbeite ich eben aktiv dran mit Purpose Hub, dass wir da das integrieren, um dieses Menschsein, das klingt wirklich immer pathetisch, aber wir vergessen es so oft in der Transformation in Unternehmen, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Realitäten haben, dass wir uns unterschiedlich entwickeln, dass wir unterschiedlich mit einem Ziel auch umgehen. Und das können wir durch gezielte Fragen oder gezielte Unterstützung relativ, das ist zumindest meine Vision, gut auch mit den Werkzeugen, die heute auf den Markt kommen, in der Zukunft erfüllen und dadurch ja, eine menschengerechtere Realität schaffen.
Finde ich total spannend. Ich habe ganz oft an dich gedacht in den letzten Jahren, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, wir kennen es ja auch schon lange, was so die technologischen Veränderungen irgendwie so mit sich bringen. Ne? Also gerade auch so diese simplen Sachen, so wie, dass man sich Nachrichten vorlesen lassen kann oder Texte schreiben kann etc. bis hin zu ja auch ganze Nachrichten formulieren lassen kann, habe ich ganz oft gedacht, das muss ja eine Mega-Hilfe für dich sein. Also das finde ich erstmal sehr interessant oder freue ich mich für dich, dass du jetzt quasi in dieser Zeit hier bist. Stell mir es zumindest so vor, ich habe ja keine Ahnung, aber das ist einfach das Leben wahnsinnig erleichtert, oder?
Genau, und das Spannende an genau dem Weg, den du gerade beschrieben hast, Sandra, ist, dass es für mich der nächste logische Schritt ist, sobald wir uns etwas vorlesen lassen können oder wie gesagt, seit einem Jahr ist ChatGPT ein fester Bestandteil in fast jedem meiner Workflows, sind das natürlich Sachen, wo ich sage, ja, ich erstmal habe weniger Angst davor, weil die Chance, die dahinter steckt, für mich sich immer größer anfühlt als das Risiko auf dem Grund, weil es mich vorher mehr Zeit gekostet hat oder für mich überhaupt nicht möglich war. Also wie gesagt, 2007 konnte ich kaum ein Buch selber lesen. Oder mit sehr, sehr viel Mühen, weil ich musste es mir unter ein Riesenlesegerät stellen. Mm. 2016 waren wir da schon, war es ein komplett anderer Schnack. Egal in welcher Sprache. Ich bin ja auch eben viel sowohl in Nordamerika, Südamerika, als auch eben in Europa unterwegs. Und zu Hause sowohl im Deutschen als auch im Englischen und Portugiesischen. Und den Zugang zu den neuesten disruptiven Gedanken in den unterschiedlichen Sprachen und Ländern, das war für mich nicht zugänglich bis vor einigen Jahren. Und diesen innovativen Weg zu gehen, das auszuprobieren und das zu integrieren, ist für mich das Logischste und das Normalste der Welt. Und das kann ich dann eben auch anderen weitergeben und Mut machen, die Sachen neu zu denken, Prozesse neu zu denken. Mhm. Und das ist eben mein Vorteil. Weil viele Wege gab es für mich nicht oder sind vielleicht Feldwege vorher gewesen. Und jetzt kann ich sie für mich selbst so eine Autobahn ausbauen und das dann wiederum als Beispiel anderen Unternehmen, Klienten von mir mitgeben, um auch vor dem Ganzen, was neu kommt und was unbekannt ist und was ungewiss ist, Mut zu haben und die Chancen zu sehen. Mhm. Weil, wie ich dir vorhin gesagt habe, mit der Ungewissheit zu leben, dass ich irgendwann erblinde, ist meine Realität seit über 30 Jahren. Wenn ich darauf die ganze Zeit Energie verschwenden würde, könnte ich nicht das coole Leben führen, was ich führe.
Ja, verstehe ich total. Sag mal, du hast jetzt gerade schon ein bisschen selber die Überleitung gemacht zum Thema Coaching. Purpose Hub ist eine Firma, mit der du Coaching machst. Und du hast gesagt, dass du das Blindspot-Coaching entwickelt hast. Erzähl mal bitte, was machst du mit Purpose Hub genau und was ist das Blindspot Coaching? Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, Purpose Hub habe ich 2020 gestartet als Unternehmung. Und ganz am Anfang, wenn ich ehrlich zu dir bin, da waren wir gerade zu den Beginn der Pandemie. Ich war zu den Beginn meiner Unternehmung und hatte mich erstmal ganz konkret auf das Thema Business und Leadership Coaching konzentriert. Und über die letzten 4 Jahre ist es dahin gegangen, dass ich gesehen habe, dass ich nur bis zu einem bestimmten Grad wirksam sein kann in Transformation, wenn ich immer nur den Einzelnen coache. Also auch wenn ich mir mittlerweile und immer intensiver ein ganzes Netzwerk von Coaches auch mit aufbaue, die wie ich einen hohen Anspruch an ihre Zertifizierung haben, die gut ausgebildet sind, die Erfahrung haben, die andere Themen besetzen als ich, kommen wir irgendwann an das natürliche Ende, um die Veränderung nach vorne zu treiben, die mich umtreibt. Also dieses Thema, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, jeder Organisation und jeder Führung. Mhm. Aber ehrlicherweise hilft mir da ganz gut die Geschwindigkeit der Veränderung und auch die so oft genannte VUCA World, ne? Also dass sie volatil, unsicher, komplex und ambiguous ist. Denn es wird immer wichtiger, dass ganze Teams und Organisationen sich außerhalb der Komfortzone komfortabel fühlen. Dass sie mit den Momenten der Veränderung, wo es diesen Moment der maximalen Instabilität geht, wo du sagst, okay, so wie wir es früher gemacht haben, geht es nicht mehr. So wie wir es in Zukunft machen werden, wissen wir noch nicht. Das ist erstmal ein Gefühl, der ganz natürlich jedem Menschen Angst macht. Also da springt erstmal der älteste Teil unseres Gehirns an und sagt, weglaufen, angreifen, totstellen. Oder wie ein Rehkitz auf der Straße stehen. Total normal, total normal. Und mit Purpose Hub gehe ich entweder alleine oder mit Kollegen von mir in Teams rein und wir arbeiten daran, über diesen, ich nenne es jetzt mal den ersten Schreckmoment, diesen Moment der maximalen Instabilität hinwegzukommen und nicht in starre Regeln zurückzufallen oder, man sagt immer so schön, the devil you know, dahin zurückzukommen, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht, das haben wir früher so gemacht, es hat schon immer funktioniert, sondern die Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, wenn wir jetzt optimistisch, realistisch nach vorne gucken, was ist denn die Chance, die da drin liegt? Was könnte denn der Mehrwert sein, den wir bekommen, wenn wir jetzt auf einmal remote arbeiten, was ja eine Realität war, durch die wir gegangen sind, durch die Pandemie? Also da haben sich ja Felder eröffnet, die wir vorher überhaupt nicht gesehen haben, beziehungsweise nicht gedacht haben, dass sie so schnell gehen. Das heißt, bei Purpose Hub gehe ich rein und sage, von dem einzelnen Vorstand oder der Vorständin hin zu einem gesamten Team oder auch einer ganzen Organisation einmal zu sagen, wie kriegen wir diesen Perspektivwechsel hin? So, und wie ich dir jetzt gerade schon gesagt habe, ist die natürliche menschliche Reaktion bei Veränderung erstmal, die meisten sehen das Risiko und wiegen das höher, weil das Risiko ist im Jetzt spürbar, als den Gewinn oder den Mehrwert, den sie in die Zukunft sehen. Und dieses Zukunftgerichtete, das bringen wir mit Purpose Hub in die Organisation und in die Diskussion. Und dadurch ist natürlich das Thema Inclusion Strategist, was ich ja ganz am Anfang erwähnt habe, dazugekommen. Denn meistens, wenn wir auf das Thema Diversity, Equity und Inclusion und Belonging gucken, das ändert sich ja auch von Unternehmen zu Unternehmen, mit welchen Buchstaben du da arbeitest. Da bin ich ganz flexibel und macht auch das wiederum oft Angst. Was bedeutet das, wenn alle anders sind in dem Team? Und im Grunde genommen gehe ich immer genau dann rein, wenn die Tendenz dazu ist, entweder in starke Regeln zurückzugehen oder, und das ist das andere Extrem, in eine toxische Positivität zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Sandra. Ich kriege das oft mit, dass dann auf einmal alles Neue super, total cool und großartig und over the top ist. Und das ist ja auch nicht die Realität. Mhm. Da auch wieder das Bild der Achterbahn. Es gibt halt gute Momente in der Veränderung und es gibt auch echt anstrengende Momente in der Veränderung. Und wir beide kennen das aus unseren Marathonvorbereitungen. Wenn wir schneller werden oder die Kilometer aufbauen, haben wir Muskelkater. Und diesen Wachstumskater, wie ich ihn immer liebevoll nenne, da gehe ich halt genau rein und motiviere dann zu sagen, ja, aber wir wissen ja, ist für was gut. Ne? Wir beide wissen ja auch, warum es gut ist, wenn wir den dritten Halbmarathon in Folge in der Marathonvorbereitung laufen. Und das mache ich mit Purpose Hub. Und mit die Blindspot-Coaching-Methode habe ich auf Basis von auch schon jahrzehntelangen Überlegungen und Untersuchungen und Studien zu dem Thema Blindspots entwickelt, wo wir immer davon ausgegangen sind, ein Blindspot, also ein blinder Fleck, ist das, was andere sehen und du selber nicht siehst. Mhm. So, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir immer davon ausgehen, dass wir das reinholen, was man eben selber nicht sieht, aber die anderen sehen. So, ich bin jetzt von innen nach außen hingegangen und habe gesagt und mich eben viel damit auseinandergesetzt, was sind denn die Sachen, die wir bei uns nicht sehen wollen? Wo haben wir denn blinde Flecke, die damit zu tun haben, dass wir bestimmte Glaubenssätze haben, dass wir uns, und hier wieder die Brücke zu der Unternehmensrealität, dass wir uns sagen, als Führungskraft muss ich so und so sein. Als Teamleiter oder als Organisation muss ich die muss ich gewisse Rahmenbedingungen schaffen? Oder wenn ich mit unterschiedlichen Generationen arbeite, dann habe ich bestimmte Erwartungen an mich. Und da geht es wieder darum, ne, was erwarte ich von mir selber in der Rolle, die ich bin? Und das fängt bei der Mutter an, der Partnerin an, Freundin, Freund. Wir sind so vielschichtig, jeder von uns. Und wir haben über die letzten Jahre, sind wir richtig gut da drin geworden, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen. Wir haben Mitarbeitergespräche, Fokusgruppen, Dialoge. Das ist alles super. Nur was dadurch auch passiert ist, dass wir an die blinden Flecken, also die Bedürfnisse, die wir selber haben, recht blind geworden sind, weil wir immer im Außen gucken. Und bei der Blindspot-Coaching-Methode geht es eben genau darum zu sagen, okay, wenn du dich jetzt mal wirklich ernst nimmst als erwachsener Mensch, mit all dem, was du bist, mit dem, in meinem Buch nenne ich das The Good, The Bad and The Ugly. Ja, also meinen Stärken, meinen Schwächen und genauso den Dingen, die Teil von mir sind, Glaubenssätze, Erwartungen, die ich nicht so cool finde und gleichzeitig, wir können sie nicht löschen.
Mhm.
Wir können sie nicht löschen. Was wir können, ist, uns dem bewusst zu machen und sobald wir uns das bewusst machen, werden wir empathisch für uns selber. Und bei der Blindspot-Coaching-Methode gehe ich hin und sage, es reicht eben nicht nur in der kognitiven Empathie zu bleiben, also ich verstehe das, weil verstehen tun wir alle immer relativ viel. Ich bin die Meisterin darin zu sagen, ah ja, ich weiß, ich sollte A, B, C machen. Nur es reicht eben nicht in der Veränderung, bei dem ich weiß zu bleiben, sondern es geht darum, dass wir auch in die emotionale Empathie kommen und in die mitfühlende Empathie, also Emotional Empathy und Compassionate Empathy. Und bei der Blindspot-Coaching-Methode arbeite ich genau damit, dass die Menschen auf den diversen Empathie-Leveln erstmal sich selber begegnen können, dann für sich selber auch definieren, was sind meine Grenzen in den Rollen, in denen ich bin, wie gesagt, von ich mir selber gegenüber, ich in dem Familiensystem, in dem ich bin, ich in dem Unternehmenssystem, in dem ich bin und das auch kommunizieren zu lernen.
Was würdest du sagen, kann man so in a nutshell mit Blindspot-Coaching erreichen, also als Ergebnis?
Ein entspannteres Leben.
Finde ich gut. Weil man mit seinen Blindspots lernt, besser umzugehen.
Genau, das Schöne an Blindspots ist ja, in dem Moment, wo es dir bewusst machst, ist kein Blindspot mehr. Und das Bewusstmachen dieser Vielfältigkeit, die du in deinem Inneren hast. Ne? Ich sage dann immer gerne, das sind die kleinen Trolls. Die Brené Brown spricht von den Gremlins. Der Friedhelm Schulz von Thun spricht vom inneren Team. Aber im Grunde genommen, dass du dir über die Vielschichtigkeit, die jeder in uns selber in sich trägt, dass du dir bewusst wirst und dann auch entscheidest, was sind Dinge, die vielleicht gar nicht meins sind und die kann ich wirklich ablegen, weil es eine Erwartungshaltung ist, die ich einfach übernommen habe, aber sie ist gar nicht Teil von mir. Und dann gibt es eben die Dinge, die Teil von mir sind. Ob du ungeduldig bist, wettbewerbsorientiert bist, ob du jemand bist, für den Harmonie sehr wichtig ist. Da gibt es ja die unterschiedlichen Facetten.
Mhm.
Und in dem Moment, wo du fein mit dir selber wirst, das klingt auch wieder pathetisch, aber im Grunde genommen ist das, bist du so viel wirksamer. Weil du dann in den Moment kommst und sagst, okay, ich kann meine Realität teilen.
Ja.
Und das wirkt sich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung aus und am allerstärksten wirklich im Unternehmenskontext, vor allen Dingen jetzt im Moment, wo so viel im Umbruch ist.
Du bist ja fast seit Beginn als Speakerin bei Disrupting Minds unterwegs. Was sind aktuell deine Bühnenthemen?
Auch wieder eine sehr gute Frage. Also meine aktuellen Bühnenthemen sind genauso, wie sie von Beginn an waren, das Thema, wie können wir in Unternehmungen oder Institutionen, also Systeme, die zusammenarbeiten, den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Was bedeutet das, wenn wir wirklich in den Dialog gehen, wenn wir lernen, mutig zu sein, auch mal nach Kritik zu fragen, nach Feedback zu fragen, auszuhalten, wenn es unterschiedliche Realitäten gibt. Mein Lieblingsspruch ist immer, let's agree to disagree.
Mhm.
Und wir haben dafür leider kein deutsches Äquivalent. Und ich kann dir sagen, das ist das, was den meisten Unternehmen super schwer fällt. Das heißt, wenn ich auf den Bühnen bin, dann macht es mir Spaß, Impulse zu setzen, meinen disruptiven Perspektivwechsel zu motivieren, zu sagen, okay, wenn wir jetzt eure Unternehmenskultur oder die Herausforderung, vor denen ihr gerade steht, das Ziel, wenn wir das jetzt mal anders denken, wenn wir mal die Chance in der Krise sehen, was kann sich daraus entwickeln? Und du siehst, das heißt, meistens spreche ich im Zusammenhang mit Transformation. Was macht das mit uns? Warum reicht es nicht, dass wir Prozesse und Tools lediglich an die neue Realität anpassen, sondern warum ist es wichtig, dass wir das Mindset auch anpassen? Wie können wir das machen? Und am allerliebsten entmystifiziere ich auch das Thema der Transformation, der modernen Führung. Denn ehrlicherweise ist es gar nicht so komplex, wie es immer beschrieben wird, sondern beginnt dabei, dass wir uns wieder als Menschen begegnen.
Und diese als solche aussehen. Ja, sehr gut. Lina, lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Future. Wenn du später mal, du bist ja noch jung, auf deiner Parkbank sitzt und glücklich und zufrieden bist, weil gerade die Sonne scheint und zurückblickst, was sind die großen Themen, auf die du guckst? Oder wir können es auch nach vorne denken. Was hast du, ihr Buch haben wir schon gerade drüber gesprochen, aber was sind so die großen Dinger, die du reißen möchtest in deinen nächsten vielen schönen Jahren?
Also ein ganz klares Bild, eine ganz klare Vision ist, ich möchte in Davos sprechen und vor der UN sprechen.
Okay.
Dass da einmal das Thema Inklusion ist ein Grundrecht aller Menschen und kein Privileg von Minderheiten. Und da den Diskurs zu verändern, das ist etwas, wo, wenn ich zurückgucke, möchte ich sagen, jo, dafür möchte ich wahrgenommen sein und gestanden haben und auch den Dialog und den Diskurs nach vorne getrieben haben. Dann sollen dem ersten Buch natürlich noch andere Bücher folgen. Am zweiten arbeite ich auch schon. Das heißt, wenn sich die Dinge so positiv entwickeln, dann hoffentlich gucke ich in ein paar Jahren zurück und habe zu unterschiedlichen Leidenschaftsthemen Bücher geschrieben und Perspektivwechsel angeboten. Und was mir absolut am Herzen liegt, ist, dass man das, was Coaching bringen kann, also professionelles Coaching, ernst gemeintes Coaching, dass wir das demokratisieren können. Weil heute ist es noch so, dass meistens oder an vielen Stellen du eine finanzielle Barriere hast, ob du dir im wahrsten Sinne des Wortes Coaching leisten kannst. Entweder bist du in der Position im Unternehmen, in der du ein Budget dafür hast, kannst du es dir leisten, auch bei den ganzen Plattformen, die es jetzt gibt, dir einen wirklich guten Coach leisten zu können, weil es so wichtig ist, dass wir diese Außenperspektive mal bekommen, dass wir jemanden haben, der wohlwollend, wertfrei mit uns zusammenarbeitet. Im Moment gibt es da noch ziemlich viele Hürden und ehrlicherweise ist es, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, noch ziemlich exklusiv. So, und wenn ich zurückgucke, dann möchte ich, dass wir eine Welt haben, eine Realität haben, in der jeder Mensch es sich leisten kann, genau dieses Sparring zu bekommen mit jemandem. Und das kann und wird mit Sicherheit an vielen Stellen auch unterstützt durch AI sein, an den eigenen Themen zu arbeiten.
Das sind mal gute Vorsätze auch. Ich drücke alle Daumen und finde einfach mega cool, was du machst. Vielen Dank fürs Teilen.
Sehr gerne.
So, liebe Lina, sitzt du gut?
Yes.
Dann lass uns in die nächste Kategorie springen, zu Feuer frei. Feuer frei. Wir haben Fragen gezogen und würde sagen, wir legen mal direkt los. Bist du bereit?
Feuer frei.
Du bist in einer Bar. Was bestellst du?
Einen alkoholfreien Himbeer-Martini.
Nicht schlecht. Der Trend geht ja voll dahin, ne? Zu so alkoholfreien Cocktails. Ich habe gerade noch einen Artikel darüber gelesen, was es alles irgendwie gibt und was in der Entwicklung ist. Finde ich richtig gut.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du gerade, bist du gerade im Marathon-Training?
Nee, ich habe Anfang 2023 aufgehört, Alkohol zu trinken. Also ich lebe seit 01.01.2023 sehr glücklich, ständig in genau dem Stadium, in dem ich immer in der Marathonvorbereitung war und genieße es. Ich finde es total geil.
Richtig gut. Was ist deine größte Hoffnung für die Zukunft?
Das ist ein Self-Driving Formel 1 Elektrowagen gibt, den ich auf der Strecke in Singapur fahren kann.
ich finde gut, dass du auch nicht, dass du auch nie so an so kleine Sachen denkst. Vor der UN sprechen. Weißt du, es könnte ja auch einfach ein Self-Driving Tesla sein, der einfach mal legal irgendwie dich zum Bäcker bringt oder so.
Aber weißt du, Sandra, da sind wir ja nicht mehr bei der Hoffnungsthematik, weil der kommt ja auf jeden Fall.
Ja, irgendwann.
Shit. Und wenn du sagst, so, das, also, das wäre richtig cool.
Ich mag total, wie du denkst. So, jetzt glaube ich, kenne ich die Antwort, aber vielleicht auch nicht. Was bevorzugst du, Laufschuhe oder Yogamatte?
Also, ich laufe ganz gerne auf meinen Laufschuhen.
Zur Yogamatte.
Zur Yogamatte. Nein, ganz ehrlich, natürlich bevorzuge ich die Laufschuhe, weil ich beim Laufen einfach immer den Kopf frei bekomme. Du hattest das letztens auch so schön in einer Folge gesagt, dass du auch so einen Kreativprozess hast. Entweder kriegst du den Kopf frei und denkst gar nicht oder denkst über neue Themen nach.
Ja.
Und bei mir ist Laufen, und das liebe ich so daran, das ultimative Gefühl von Freiheit. Denn auch wenn ich natürlich, und das weißt du auch, wenn ich einen Marathon laufe, dann laufe ich immer mit einem Guide. Wir sind auch über ein Verbindungsband verbunden, einfach weil so viele andere Menschen auf der Strecke aus sind.
Es ist ja ehrlich gesagt so schon, auch wenn man sieht, ist schwierig genug, mit diesem Bulk an Tausenden von Leuten Marathon zu laufen, vor allen Dingen die ersten Kilometer.
Absolut, absolut. Den letzten, den ich gelaufen bin, war 2022 in New York. Bester Marathon, tolle Atmosphäre, mega voll. 55.000 Starter.
Ja, irre.
Genau. Aber grundsätzlich, so in der täglichen Routine laufe ich gerne für mich selber, weil das der Moment ist, in dem ich die Beziehung zu mir selber einfach hegen und pflegen kann und nur bei mir bin. Und die Yogamatte mag ich danach ganz gern zum Dehnen.
Sehr gut. Das sind so die Streber unter den Läufern, die, ich gehöre auch dazu, muss ich zugeben, die danach auch das vernünftige Stretching machen. Aber das hat mich schon immer eben auch als Läuferin mega beeindruckt, wie du das machst. Das heißt, du kannst, wenn es jetzt kein Marathon ist, hast du auch so deine Strecke, die du auch selber ganz komplett alleine ohne jemanden an deiner Seite laufen kannst.
Genau, davon habe ich hier zum Beispiel in Düsseldorf 3 Strecken, eine am Rhein, eine direkt bei uns in der Nähe und die dritte in einem Park. Die kann ich im wahrsten Sinne des Wortes blind laufen. Die bin ich am Anfang mal mit jemandem anderen gelaufen. Meistens hat mich mein Mann dann auf dem Fahrrad begleitet und dann lerne ich Kurven und eine gewisse Achtsamkeit. Und Menschen sind ja so groß genug, dass ich dann sagen kann, Entschuldigung, oder dran vorbeilaufen kann, wenn es ist mir egal, ist es Frau, Mann, Hund, Kinderwagen. Und genau, die kenne ich. Und wenn ich dann in anderen Städten bin, versuche ich immer, Menschen zu motivieren, mir ihre Augen zu leihen. Funktioniert nicht immer, manchmal schon.
Ja, sehr cool. Wir sind noch nie zusammengelaufen. Wir hatten es mal vor, ne? Aber wir haben es nicht, also das nächste Mal machen wir das. Freue mich jetzt
auf jeden Fall.
Was war der erste Berufswunsch, den du je hattest?
Du wirst es nicht glauben, aber es war wirklich Unternehmerin.
Ja, wirklich?
Es war wirklich Unternehmerin. Ich war 6 und alle wollten Kindergärtnerin werden und Stewardess und Arzt. Und ich saß in dem Büro von dem Vorstandskollegen meines Vaters und habe ihm gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich das machen, was er tut. Und dann hat er gesagt, ob ich denn wüsste, was das ist. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er mir das ganze Konzept und Thema unternehmerisches Denken, Handeln, Agieren erklärt. Und dann war für mich ganz klar, ich möchte Unternehmerin werden und ich möchte BWL studieren. Das führt zu ganz komischen Blicken, wenn du das in die Freundschaftsbücher schreibst, von der 1. bis zur 4. Klasse. Das wollte ich.
Aber ich würde sagen, Treffer versenkt, oder?
Yes.
Cool. Wir sind schon bei der letzten Frage. Mensch. Die finde ich aber voll schwierig. Ich wüsste selber nicht, wie ich darauf antworten soll. Womit bist du mal richtig überrascht worden?
Positiv oder negativ?
Wie du willst.
Also positiv überrascht würde ich als erstes mal sagen, werde ich fast täglich. Das klingt jetzt vielleicht esoterischer, als ich es meine. Nur bin ich, wie wir vielleicht jetzt in dem Gespräch auch schon mitbekommen haben, eine, die Moonshot-Goals liebt. Ja, also Philosophie, go big or go home, ist mein Lebensmotto. Mhm. Und manchmal überrascht es mich, also nicht manchmal, sondern nicht selten, überrascht es mich, wie einfach es am Ende ist, die Ziele zu erreichen. Also ich stelle es mir immer deutlich schwerer und komplizierter und schwerfälliger vor, als es im Prozess dann ist. Und das denke ich mir auch bei jedem Marathon. Also wenn ich den Marathon dann zu Ende gelaufen bin, denke ich mir, ups, wo sind denn die 42,195 Kilometer hin? Und das überrascht mich positiv, dass das Leben, wenn man es dann lebt, viel unkomplizierter ist, als ich es mir in meinem Kopf ausmale. Deswegen sage ich, es überrascht mich jeden Tag. Im Positiven.
Mhm.
Negativ überrascht, ganz ehrlich, war ich, als ich das zweite Mal in Ohnmacht gefallen bin und meinen zweiten Burnout hatte. Das war im Dezember 2017 und ich hatte meinen ersten im Februar 2013 und ich dachte wirklich so Anfang 2017, Frühjahr 2017, als ich meinen neuen Job damals angefangen hatte, dachte ich, I figured it all out. Jetzt weiß ich, wie ich kommunizieren muss, wie ich in meinem Potenzial bin, wie ich meine Werte ernst nehme. Ich dachte, ich habe das Spiel verstanden. Und als ich dann 9 Monate später wirklich wieder auf dem Boden lag, im wahrsten Sinne des Wortes, hat mich das am meisten überrascht, weil ich irgendwie habe ich es kommen gesehen und habe auch versucht, das zu kommunizieren und das klarzumachen und gleichzeitig diese Hilflosigkeit. Das war das, was mich wirklich negativ überrascht hat, ja.
Ja, das glaube ich. Aber gut, dass du es offensichtlich überstanden hast. Und hast du jetzt Mechanismen für dich gefunden, damit das nicht nochmal passiert? Hast du ein Frühwarnsystem für dich etabliert?
Ja, das Wichtigste ist, dass ich mir dann, als ich mich auf dem Weg daraus begeben habe, also ab Januar 2018, habe ich einen Deal mit mir selber geschlossen. Und der ist, dass meine Werte nicht verhandelbar sind. Und dass egal, was mir an Druck von außen begegnet oder auch von innen hinsichtlich, wie ich einen Job machen soll oder welche Erwartungen an mich sind, welche Rollen oder Realität mir zugeschrieben sind, ich die letzte Instanz bin, die entscheidet, ob ich das annehme oder nicht.
Mhm.
Und das war damals, am Anfang war das mein Ziel. Und dann habe ich mich mit einem sehr guten Coach auf den Weg begeben und habe einfach in den letzten Jahren da auch viel an mir gearbeitet. Und für mich ist eins der wichtigsten Themen heute, dass ich mir immer wieder bewusst mache, um großzügig zu sein, musst du Grenzen setzen. Das heißt, mich jeden Tag wieder bewusst dafür zu entscheiden, wie ich mein Leben leben will. Und dass ich beispielsweise, für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich immer weiß, warum ich etwas tue. Von der unangenehmsten Aufgabe, die eben auch zum Unternehmersein dazu gehört, zu der spaßigsten. Es gibt heute nichts, bei dem ich dir nicht sagen kann, warum ich es tue. Weil wenn ich mir das nicht beantworten kann, dann tue ich es nicht. Das ist für mich das beste Frühwarnsystem. Meine Werte, meine Grenzen und immer zu wissen, warum ich es tue.
Was für ein schönes Schlusswort. Lina, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls. Ciao.
Ciao.
Das war die 45. Disrupting Minds Episode mit Lina Maria Pietras. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.